Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marina. Ich musste jetzt Anchor etwas umgehen. Ich habe schon eine Podcast-Serie-Reihe, wo ich den Leuten auf meine Art und Weise Schweizerdeutsch beibringe. Und ich wollte unbedingt nochmal eine Podcast-Serie also rausgeben, die über das Weltgeschehen handelt, weil es passieren im Moment so viele Dinge, die mich interessieren. Und ich wollte einfach irgendwie diese Informationen rausbringen. Und das mache ich jetzt so. Im Moment passieren ja sehr viele spannende Dinge. Und ich habe jetzt einen Artikel von Connective Events gefunden, der über den Defender 2020 und die Konferenz Yalta 2 also handelt. Es ist so interessant, was im Moment zurzeit passiert, denn scheinbar gibt es ja im Hintergrund einen Systemwechsel. Scheinbar ja, passiert da so einiges und ich möchte euch den Artikel jetzt vorlesen und werde euch noch zwei Videos, die zum Artikel dazugehören, auch noch vorspielen. Und dazu braucht ihr eigentlich keine Bilder. Das reicht, wenn ihr euch das anhört. Und ja, ich denke, ich fange gerade sofort an, weil der Artikel ist nicht gerade kurz. Und noch mit den Videos dazu wird das etwas länger gehen. Das eine Video etwa um die 10 Minuten dauert. Das wird aber dann das letzte Video sein. Also, dieser Artikel ist vom 20. März 2020 und Connective Events hat es geschrieben. Es handelt um Defender 2020 und Konferenz Yalta 2. Kommt etwas wirklich Großes auf uns zu? Gibt es einen Systemwechsel? Unsere Welt hat sich in der letzten Zeit auf sehr merkwürdige Weise verändert. Die meisten versuchen nicht, die einzelnen Puzzleteile zusammenzufügen. Sie haben meist gar keine Zeit dazu, weil sie mehr als beschäftigt damit sind, ihr Einkommen zu erwirtschaften und ihre persönlichen Dinge in Ordnung und funktionstüchtig zu halten. Familie, Job, Finanzen, Steuern. Da bleibt keine Zeit. Nun hat der Coronavirus eine Bremse in das emsig schnurrende Getriebe gehauen. Mit kreischenden Zahnrädern kommt das Leben Tag für Tag mehr zum Stillstand. Bei einer so brutalen Vollbremsung geht auch manches dabei zu Bruch. Wir werden aus der Bahn geworfen. Es fühlt sich unheimlich an. So fragen sich viele, was da auf uns zukommt. Wir haben Angst, nicht nur vor dem Coronavirus. Schon vorher hatte Frau Bundeskanzlerin Merkel angedeutet, unsere Art zu leben würde sich sehr ändern. Und nun sagt auch der österreichische Kanzler Kurz, die Welt wird ganz anders aussehen. Und in Europa sieht man, dass die Solidarität, wenn es ernst wird, nicht funktioniert. Nach dem Ende der Krise müsse es daher viele Diskussionen geben. Dann fügte er noch hinzu, auch die Globalisierung werde hinterfragt werden. Jetzt plötzlich? Fragezeichen. Hochinteressant. Die Corona-Krise zeigt die Bruchstellen, die schon lange vorhanden sind. Nun, das Coronavirus trifft uns hart in Europa, aber auch deshalb, weil Europa und eigentlich die Welt sozusagen ein geschwächter Patient mit Vorerkrankungen ist. Die Weltfinanzkrise 2008 ist nicht spurlos vorbeigegangen. Sie teilte die EU in die armen Südländer und die reicheren Nordländer und weckte im Süden die Begehrlichkeit nach einer Finanzunion, um am Reichtum des Nordens teilzuhaben. Die globale Finanzkrise wurde mit Unmengen an aus dem Nichts geschaffene Geld am Leben gehalten, wie ein Intensivpatient durch Blutinfusion. Die grundlegenden Probleme wurden damit nicht gelöst, doch die Schuldenbergen steigen seitdem ins Unermessliche. Staaten, Kommunen, Firmen, Menschen sind hoffnungslos überschuldet. Der Schuldenkollaps ist in Sichtweite. Covid-19 könnte dem fragilen System den Todesstoß geben. Unser Finanz- und Wirtschaftssystem ist sehr stark globalisiert, aber eben auch an seinem Ende angekommen. meint Kanzler Kurz das? 2015 ereignete sich dann die Migrationskrise, die ebenfalls in Europa eine weitere Spaltung verursachte. Die Feisgradstaaten weigern sich mit aller Kraft, Migranten aufzunehmen. Die wohlhabenderen Nordstaaten luden sie ein und sehen sich seitdem mit erheblichen Problemen konfrontiert. Ein Teil der Neuankömmlinge ist zur ständigen Herausforderung für die öffentliche Sicherheit und eine Belastung für die Bürger, Polizei und die kommunalen Haushalte geworden. Der Brexit ist hauptsächlich diesen Problemen geschuldet, die mit der massiven Immigration in die britische Gesellschaft entstanden sind. Frankreichs Präsident hat sogar eine Wiedereroberung der Republik von den eingewanderten muslimischen Parallelgesellschaften angekündigt. Eine Steilvorlage für das nationale Lager um Frau Le Pen, die spitz anmerkte, man könne ja nur wieder erobern, was ein Feind bereits erobert hat. Touché. Ist die EU am Ende? In der Corona-Krise sehen wir alle allzu deutlich, dass sich jedes Mitgliedstaat auf sich selbst besinnt. Schengen ist außer Kraft gesetzt. Die Länder machen alle die Grenzen dicht, auch gegeneinander. In der Pandemiebedrohung sind es die einzelnen Nationen, die wirklich handlungsfähig sind. Aus Brüssel kommt nur Chaos und Ratlosigkeit. Mit gnadenloser Deutlichkeit wird klar, dass die EU keiner echten Herausforderung gewachsen ist. Die Europäische Union hat nur so lange gehalten, wie sich alle etwas davon versprochen haben. Kommt etwas Großes auf uns zu? Leute, die den Zusammenbruch der Sowjetunion miterlebt haben oder die Zeit vor dem Mauerfall in der damaligen DDR, haben dieses Gefühl heute wieder. Ein Déjà-vu, dass etwas Großes auf uns zukommt. Viele betrachten die immer restriktiven Maßnahmen der europäischen Regierungen mit Misstrauen. Ist das wirklich hilfreich? Fragen sie sich. Haben die Ausgangssperren wegen Corona vielleicht noch einen ganz anderen Zweck? Andere betrachten den Aufmarsch unzähliger Truppen und militärgerecht mit Verwunderung und Fragezeichen in den Augen. 40.000 Truppen, die nun hier sind und warten. Worauf? Wenn die Übung wegen Covid-19, Corona-Infektion abgesagt wird, warum gehen da nicht alle heim? Und warum hat es bei dieser gigantischen Übung im Gegensatz zu sonstigen Militärübungen keinen Gegner? Keinen konkreten Auftrag gegeben. Worauf warten Sie? Ein Blick auf die Webseite von Defender Europe 2020 bietet auch Erstaunliches. Oben links prangte vorher das Logo von Defender 20 Europe, was nun immer noch in groß darunter zu sehen ist, aber nun ist dort oben das Chef-Logo zu sehen. Das Flammenschwert des Erzengel Michael mit den Regenbogen darüber. Chef heißt Supreme Headquarters Elliot Expeditionary Force. Auf Wikipedia heißt es dazu, das Supreme Headquarters Elliot Expeditionary Force, kurz Chef, deutsch, oberstes Hauptquartier der alliierten Expeditionsstreitkräfte, war während des Zweiten Weltkrieges ab Ende 1943 das Hauptquartier der alliierten Streitkräfte in Nordwest- und Mitteleuropa und erhielt Weisungen von den Combined Chiefs of Staff. Es wurde im Dezember 1943 in London durch die Umbenennung des Stabes COSSAC COSAC gebildet und rund 2 Monate nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht, Tag der Befreiung, aufgelöst. Und weiter unten, das zuletzt im Frankfurter I.G. Farbenhaus stationierte Chef wurde am 14. Juli 1945 aufgelöst und bezüglich der amerikanischen Streitkräfte an gleicher Stelle durch das Hauptquartier US Forces European Theater, USFET, ersetzt. Erster Supreme Allied Commander Europe wurde Eisenhower, mit Montgomery als Stellvertreter. Das 1951 durch die NATO gebildete Supreme Headquarter Allied Powers Europe steht in der Tradition des Chef. Warum wird dieses Logo nun plötzlich wieder verwendet? Dann gibt es so seltsame Versprecher wie diesen. Ich spiele euch jetzt dazu das Video von Harald Lesch vor. Der sagt nämlich, folgen Sie bitte den Anweisungen der Besatzung.
Ich hoffe, inzwischen weiß jeder und jede in Deutschland, wie man sich die Hände waschen muss, um sich vor dem Virus zu schützen. Und es bedeutet eben auch, ruhig zu bleiben. Also ich würde fast sagen, folgen Sie bitte den Anweisungen der Besatzung, also zu Hause bleiben. Also ich würde fast sagen, folgen Sie bitte den Anweisungen der Besatzung, also zu Hause bleiben. Folgen Sie bitte den Anweisungen der Besatzung.
Ja, folgen Sie den Anweisungen der Besatzungen. Und was bedeutet es, wenn man wegen Covid-19 demnächst wahrscheinlich praktisch ganz Europa bis ins kleinste Dorf unter Hausarrest stellt? Italien, Österreich und Frankreich haben es schon. Wir werden nachziehen. Können dann Dinge und größere Systemänderungen durchgezogen werden, ohne dass die Bürger davon etwas mitbekommen? Will man die Kontrolle behalten, um bei großen Umwälzungen Aufstände im Zaum zu halten? Was plant Präsident Putin? Russland, das mit Präsident Putin, einem brillanten Staatsmann von hoher Intelligenz und strategischem Können hat, macht plötzlich mit einem Vorschlag von sich reden, eine Weltnächte-Konferenz einzuberufen? Fragezeichen. Ausgerechnet zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges und in Jalta, wo nach dem Zweiten Weltkrieg Europa neu aufgeteilt wurde. Überdies hat Russland zu diesem 75. Jahrestag der Jalta-Konferenz bisher geheime Dokumente und Fotos zum Weltereignis freigegeben und auf einer Ausstellung der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Die Dokumente geben spannende Einblicke auch in die Organisation, den Ablauf und in Sicherheitsfragen des historischen Treffens. Das Treffen der Siegermächte in Jalta am 11. Februar 1945 hat Europa komplett umgestaltet. Es wurde eine neue Weltordnung mit der Gründung der UNO und dem Weltsicherheitsrat, der Entnazifizierung und Aufteilung Deutschlands beschlossen. Europa wurde in einen östlichen der Sowjetunion angegliederten Teil und einen westlichen der USA angegliederten Teil aufgeteilt. Deutschland sollte als Alleinschuldiger am Krieg nie wieder den Weltfrieden stören. Jalta, ein geschichtsträchtiger Ort, und Präsident Putin macht Russlands Rolle als Weltmacht und gestaltete Kraft mit der Einladung zur Weltmächtekonferenz am 9. Mai 2020, klar, indem er die alten Siegermächte des Zweiten Weltkriegs plus China einlädt, USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Er möchte gemeinsam über Lösungen der verfahrenen Weltlage beraten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagt sofort zu. China auch. US-Präsident Trump und Großbritanniens Premierminister Boris Johnson haben noch nicht reagiert. Sie werden aber wohl reagieren müssen, denn angesichts der weltweiten Krisen verschiedenster Art können sie Präsident Putin und auch China nicht einfach ignorieren. Großbritannien warte auf weitere Details, heißt es. Washington habe sich offiziell noch nicht geäußert, aber informelle Gespräche sollen bereits stattgefunden haben. Bei der Libyen-Konferenz in Berlin unterhielt sich Putin lebhaft mit dem US-Minister Außenminister Mike Pompeo offenbar mit positivem Ausgang. Die Initiative Putins für eine neue Jalta sollte Neues Jalta sollte Spielregeln festlegen für die internationale Politik und Globalisierung, schreibt der Moskauer Politologe Dmitri Yevstaviev. In der Expertenportal Eurasia.expert.russland sehe, dass die Grundlagen des internationalen Rechts und des Systems der internationalen Beziehungen zerstört werden. Das Land wolle daher als Großmacht den Prozess hin zu einer multipolaren Welt aktiv mitgestalten. Ein Gipfel der fünfständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates am 9. Mai in Moskau würde den Jubiläumsfeierlichkeiten diplomatischen Inhalt verleihen und die Chance auf ranghöchsten Besuch erhöhen. Zwar würde ein Gipfel der Siegermächte den Besuch der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und des japanischen Premierministers Shinzo Abe einen merkwürdigen Beigeschmack verleihen, dies hätte aber auch seinen verborgenen Sinn, nämlich die geopolitische Unselbstständigkeit von Berlin und Tokio zu unterstreichen, die genau wie vor 75 Jahren die Entscheidungen der Siegermächte hinnehmen müssten. Worum soll es in diesem Treffen gehen? Welche Veränderungen könnte es geben? Die Agenda des Gipfels, wie sie von Putin formuliert wird, scheint sehr abstrakt. Man strebe ein ernsthaftes und direktes Gespräch über die Grundprinzipien einer stabilen Weltordnung und die drängendsten Probleme der Menschheit an. Benannt werden diese Grundprinzipien und die Probleme der Menschheit nicht. Kommt schlichtweg alles auf den Tisch? Fragezeichen. Die Formulierung, es bedürfe eines Gesprächs über die kritische Masse an Herausforderungen in den unterschiedlichsten Bereichen, über das Konfliktpotenzial auf regionaler und internationaler Ebene, damit die Teilnehmerstaaten Verantwortung übernehmen und dem weiteren gefährlichen Anwachsen dieser Masse Einhalt gebieten, lässt weitreichende Interpretationen zu und soll wohl im Vorfeld nichts verraten. Offenbar wissen aber die Eingeladenen sehr wohl, um was es gehen wird. Eins dürfte sicher sein. Präsident Putin lädt nicht zu einem unverbindlichen Schwätzchen ein. Er hat mit Sicherheit einen ausgearbeiteten Plan und muss sich überdies relativ sicher sein, dass die Geladenen auch kommen und dass er seine Vorstellungen auch durchsetzen kann, oder zumindest zum großen Teil. Ein russischer Politologe und Analyst, Valery Pyakin, bietet eine Theorie, die nicht zutreffend sein muss, vielleicht sogar abwegig ist, aber seine Einschätzung passt zu allem, was geschehen ist und was sich gerade zusammenbraut. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Welt von heute auf morgen eine andere ist. Nicht weniger als das wird Präsident Putin vorhaben, sonst hätte er nicht Jalta und nicht diese Teilnehmer gewählt. Die These Valery Pyakins ist gewagt, aber schlüssig und sie passt. Aber sie ist nichts für schwache Nerven. Möge sich jeder sein Bild selbst machen. Jetzt lasse ich das Putin lädt zur Konferenzvideo von Valery Pyakin, wo am 10.02.2020 das Video, wie es aussieht, hochgeladen wurde auf YouTube oder generell freigegeben wurde, lasse ich jetzt laufen. Das geht ungefähr um die 10 Minuten. Ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Es wird gleich lauter bei
Guten
der
Tag, sehr geehrte Zuschauer,
Sitzung.
Zuhörer und Gäste im Studio. Heute ist der 10. Februar 2020. Eine Frage von Svetlana. Valeri Viktorovich, wie kann Putin so etwas wie eine Yalta II-Konferenz vorschlagen, wenn der Krieg noch nicht zu Ende ist und es unklar ist, wer denn am Ende gewinnt oder verliert und wie die Grenzen gezogen werden? Das ist, als würde man Yalta I im Jahre 1940 abhalten.
Nein, es sieht ganz anders aus. Es ist klar, dass Yalta I 1945 stattfand und dass zu dieser Zeit feststand, wer gewinnt und wer verliert. Genauso ist es jetzt. Allen, die sich mit der Steuerung komplexer sozialer Supersysteme auf staatlicher Ebene oder darüber beschäftigen, ist vollkommen klar, worin die Rolle jedes Subjekts besteht. Der Krieg ist zwar noch nicht zu Ende, aber die Konferenz wird durchgeführt. Die Ankündigung Putins über die Abhaltung einer Yalta-Konferenz, womit er zum Ausdruck bringt, dass es ein neues Yalta ist, ähnelt dem Vorschlag Stalins 1944, dass man die Yalta-Konferenz abhalten sollte. Die Erklärung wurde mit Bedacht im Voraus gemacht, damit die Idee Zeit zum Reifen hat, damit es klar wird, wer womit zu dieser Konferenz kommt, wer welche Vorschläge einbringen und welche Bündnisse eingehen wird. So oder so müssen alle Teilnehmer eine Reihe von Verhandlungen mit den anderen im Vorfeld dieses Treffens durchführen und die Frage der künftigen Umgestaltung der Welt zu entscheiden, was auch jetzt geschieht. Es ist doch für alle schon offensichtlich, dass China zu einem Konzentrationszentrum der Steuerung wird. Es steht einfach fest, Iran wird in jedem Fall auch ein Konzentrationszentrum der Steuerung. Das ist auch für alle klar, besonders für Israel, denn mittels des Iran wurde geplant, den finalen Holocaust umzusetzen und Israel zu beseitigen, wenn man die ganzen Konferenzen betrachtet, die dort abgehalten wurden. Schauen Sie, welche Prozesse in den Vereinigten Staaten angefangen haben. Die Vereinigten Staaten beginnen sich auf sich selbst zu konzentrieren. Sonst droht ihnen der Kollaps und Mad Max wird ihnen als ein heiteres Märchen erscheinen, im Vergleich dazu, was in Wirklichkeit passiert. Also alles ist im Prinzip schon offensichtlich. Die Globalisten sind an dieser Konferenz nicht interessiert, aus einem ganz einfachen Grund. Für sie ist auch alles offensichtlich. Aber woran sind die interessiert? Als einer der ersten hat Macron Putin unterstützt. Warum? Weil für Frankreich die Umgestaltung der Welt nach dem russischen Plan die Rettung seiner kulturellen Eigenständigkeit bedeutet. Die Rettung Frankreichs als Staat, Volk und Kultur. Für Deutschland gilt das Gleiche. Aber für Europa spricht im Allgemeinen jetzt Frankreich. Großbritannien wechselt nach China. Gerade zum jetzigen Zeitpunkt Verhandlungen über die Umgestaltung der Welt durchzuführen, ist für die Globalisten unannehmbar. Zurzeit können sie ihren Willen zur Umgestaltung der Welt am allerwenigsten durchsetzen, nachdem vorgesehen ist, dass Westeuropa weggefegt und an dessen Stelle ein europäisches islamisches Kalifat geschaffen würde, mit neuen Völkern, neuen Sprachen und neuen Staaten. Eine Konferenz durchzuführen, solange sie noch nicht wirklich daran gehen können, weil Russland noch existiert, ist nicht in ihrem Interesse. Aber sie haben keine Wahl. Sie haben keine Wahl. Russland formiert sich zum globalen Spieler. Russland ist zurück in der globalen Politik. Egal in welcher Variante, UdSSR 2.0 oder als Russland für Jahrhunderte, aber jeder globale Spieler muss sich jetzt irgendwie entscheiden, wie das politische Spiel in der Welt aufgestellt wird. Russlands Stellung und die Beziehungen anderer politischer Spieler zu Russland. Das ist eine Gegebenheit, die es jetzt auf irgendeine Weise zu formalisieren gilt. Die Versuche, Russland aus der globalen Politik auszuschließen, Erinnern Sie sich, wie man Putin in Australien boykottierte? Und wie sieht es heute aus? Man sollte die gegenwärtige Situation verstehen. Wenn die Globalisten Putins Vorschläge ablehnen, hat er völlig freie Hand und formiert die Welt zu Russlands Bedingungen. Das bedeutet, ich wiederhole es, dass Europa, um ihre kulturelle Identität und ihre Staatlichkeit bewahren zu können, ein Subjekt der Russischen Föderation wird. Stellen Sie sich das mal vor, ein Subjekt der Russischen Föderation Frankreich, Republik Frankreich, ein Subjekt der Russischen Föderation Deutschland oder Italien. Es bleibt keine andere Variante übrig. Wenn die Globalisten sich jetzt darüber nicht einig werden, nach welchen Grundsätzen alles in der Welt aufgebaut werden wird. Man kann natürlich sich was einbilden und hochnäsig behaupten, wir müssen uns mit den Globalisten gar nicht einigen. Aber das menschliche Blut ist kein Wasser. Das Leid, welches zurzeit den Menschen widerfährt, widerfährt einfachen Leuten. Wir müssen uns entscheiden. Ist die Politik für die Menschen da oder sind die Menschen für die Politik da? Bei Putin dient die Politik den Menschen und dementsprechend stellt sich die Aufgabe, das Ausmaß des Blutvergießens der katastrophalen Ereignisse so weit wie möglich zu senken. Er versteht, dass alle Prozesse evolutionär sind und dementsprechend handelt er auch. Lasst uns diesbezüglich einigen. Das Resultat fixieren und entscheiden, wie wir weiterarbeiten werden. Danach können wir ganz normal im Dialog fortfahren. Schlägt man einen anderen Weg ein und sagt, wir wollen uns mit den Globalisten nicht einigen, wir sind selbst ein Steuerungssubjekt und entscheiden überall alles selbstständig. Aber welche Erschütterungen und Blutvergießen in Europa dann folgen werden, ist nicht auszumalen. Denn der Versuch, dort ein islamisches Kalifat zu errichten, wird erfolgen. Und das wird man irgendwie verhindern müssen. Wenn die staatlichen Institutionen Europas keine Hilfe von außen erhalten werden, wird das Ausmaß des Blutvergießens um einiges höher ausfallen. Erhält Europa diese Unterstützung, wird das Ausmaß des Blutvergießens deutlich geringer ausfallen und man kann sich dem Wiederaufbau widmen. Aber soll der Versuch einer Errichtung des islamischen Kalifats in Europa Erfolg haben oder nicht? Nach unserem Standpunkt soll der Versuch keinen Erfolg haben, denn die zugewanderte Bevölkerung hat kein Recht darauf, ihre Lebensart der einheimischen Bevölkerung aufzuzwingen. Stattdessen muss die einheimische Bevölkerung die Möglichkeit und die Kraft haben, ihr Recht einzufordern, zu Hause nach eigenen Regeln und Bräuchen leben zu dürfen. Dementsprechend wird Russland diese Hilfe einem traditionellen Staat auf jeden Fall leisten, denn diejenigen, die gekommen sind, um Staaten zum Einsturz zu bringen, gelten faktisch als Banditen. Das ist der internationale Terrorismus, gegen den alle kämpfen. Deshalb hat Putin seinen Vorschlag zu einem idealen Zeitpunkt gemacht. Ich wiederhole, das ist so wie mit dem Vorschlag der Jalta-Konferenz im Jahr 1944, damit diese schließlich 1945 stattfinden konnte.
So, noch eine kleine Anmerkung von mir. Was ich mitbekommen habe, scheinbar wird in Europa werden die Grenzen, also die Länder werden neue Grenzen erhalten. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das ist das, was ich gehört habe. Und ja, also was noch interessant ist, vor allem das Gesara Nesara. Dass scheinbar sehr viele Leute, also sehr viele Staaten unterschrieben haben. Darüber werde ich auch noch einen Bericht vorlesen, der etwas älter ist, kommt dann in der nächsten Episode. Und was war noch? Ja, eigentlich werden wir dann nach der zweiten Jalta-Konferenz, die jetzt bald am 9. Mai stattfindet, das ist ja jetzt in einer Woche, werden wir dann mehr wissen. Also ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall läuft da im Hintergrund sehr vieles ab. Es wird von einem neuen System, einen neuen, also ich rede von einem Währungsreset-System geredet, der mit Gesara-Nesara zusammenhängt, von einem QFS-System, der nach einem Quantencomputer funktioniert. Da werde ich sowieso noch einige Artikel raussuchen und vorlesen und in den nächsten Episoden noch darüber berichten. Also nochmals vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.